Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Ein Pfarrer und ein Busfahrer kommen an die Himmelspforte und der Petrus öffnet. Und dann mustert er die beiden und dann sagt er, der Busfahrer darf eintreten, der Pfarrer muss wieder runter auf die Erde. Und dann regt sich der Pfarrer auf und sagt, was, das darf doch nicht sein, der Busfahrer rein und ich habe Sonntag für Sonntag das Wort Gottes gepredigt und jetzt darf ich nicht in den Himmel. Und dann sagt der Petrus zu ihm, das ist richtig, es gibt einen wichtigen Grund. Wenn du nämlich gepredigt hast, dann sind durchschnittlich 40 Menschen eingeschlafen. Wenn der Busfahrer gefahren ist wie ein Wahnsinniger, dann haben 50 Leute ständig gebetet. Heute Morgen geht es ums Gebet. Sonntag, Rogate, betet. So heißt der heutige Sonntag, betet. Und die Frage ist, wie betet man richtig? Christoph Mannerl hat es an der Einführung schon gesagt. Gerade von Martin Luther ist eben dieses bekannte Zitat überliefert. Heute muss ich viel arbeiten, deswegen muss ich viel beten. Jetzt kann mir jeder sich mal überlegen, wie ist es bei uns? Ist es bei uns nicht meistens umgekehrt? Wir haben viele Aufgaben, viele Termine. Was wird dann gestrichen? Das Gebet. Und dabei werden wir aber die Erfahrung machen, dass eben gerade, wenn man denkt, diese Zeit mit Gott auszusparen, einzusparen, zu streichen, das gewinnt, gibt keinen Gewinn, sondern es gibt eher einen Verlust. Weil eben im Gebet, da ordnen sich viele Dinge. Und da bekommt man manchmal dann ganz plötzlich ganz neue Sichtweisen, Erkenntnisse, was hilft, den Alltag zu strukturieren und manches zu klären. Und da wird auch manche Priorität zurechtgerückt, wo man merkt, nee, da musst du gar nicht so viel Kraft und Zeit investieren. Und deswegen hat mal jemand gesagt, wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Wenn ich bete, dann arbeitet Gott. Im Kolosserbrief, im Neuen Testament, da gibt uns der Apostel Paulus einige Tipps zum Gebet. Es sind ganz wenige Verse, da schreibt er, Kolosser Kapitel 4. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können. In diesem kurzen Abschnitt sind 4 Tipps enthalten. Die erste Gebetsregel, die lautet, bete ohne Grenzen. Bete ohne Grenzen. Man muss nämlich wissen, als dieser Apostel Paulus diesen Brief an Kolosser geschrieben hat, da saß der Paulus im Gefängnis. Er hat nichts angestellt, er hat nur gepredigt von Jesus. Aber das hat einigen Leuten nicht gepasst. Sie haben ihn dann angeschwärzt, haben Lügen erzählt und am Ende war es eben so, er ist, weil er für Jesus gepredigt hat und eingetreten ist, im Gefängnis gelandet. So wie heute viele, viele Menschen in dieser Welt. Und im Gefängnis zu sitzen, das heißt, ihm sind eigentlich Hände und Füße gebunden. Er kann nicht, wie er will. Der Aktionsradius, wenige Quadratmeter einer Gefängniszelle. Aber der Paulus merkt, ich bin eigentlich nur äußerlich eingeschränkt. Innerlich habe ich alle Möglichkeiten. Innerlich kann ich sozusagen meinen Gedanken freien Lauf geben. Im Gebet kann ich unglaubliche Dinge beten und sagen, ich muss mir hier nicht vorschreiben lassen, was ich bete, was ich nicht bete. Ich muss mir nicht von meinen Sorgen diktieren lassen, was ich sagen darf und was nicht. Auch wenn ich Zweifel vielleicht habe, ich darf hier beten. Und deswegen dieser Paulus, das ist ein großes Vorbild. Er ist äußerlich eingegrenzt. Er kann nicht viel tun. Aber er sagt, aber ich kann beten. Grenzenlos beten. Gebete, meine Gebete, die gehen aus dieser Gefängniszelle heraus zu Gott. Und diese Gebete können Dinge in Gang setzen, wo ich noch gar nicht weiß, was am Ende dabei herauskommt. Es gibt ja so eine verbreitete Meinung, dass manche Menschen sagen, aber ich habe doch so viele Zweifel. Ich habe so viele Fragen. Und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt richtig an Gott glaube. Wie kann ich denn da beten? Und dann denkt man so zurück und dann überlegt man, sagt, ja, als kleiner Junge, als kleines Mädchen, gut, da hat man gebetet, da hat man die Sorgen zu Gott gebracht. Der Hund, der davon gelaufen ist, das Schwesterchen, das Bauchweh hatte, die Weihnachtsgeschenke, auf die man so lange warten muss. Und das war gut, so zu wissen, ja, Gott hört mich. Aber mit dem Älterwerden gerät dann dieses Vertrauen oft in die Krise, weil man auf einmal merkt, es geht nicht jedes Gebet so in Erfüllung, wie ich das wünsche. Es gibt Enttäuschungen. Und dann kommen diese Zweifel, die sagen, ja, bringt das überhaupt was? Oder ist es nur ein frommes Selbstgespräch, das Gebet? Und dann kommt die Konfirmandenzeit. Und da wird vielleicht nochmal ein Versuch gewagt mit Gott. Aber wenn dann das Zeugnis nicht so toll ausfällt, wenn man dann nicht diesen gewünschten Ausbildungsplatz bekommt, dann lässt man es wieder bleiben. Allen, denen das so oder ähnlich vielleicht mal ergangen ist, den möchte ich empfehlen und möchte ich sagen, lassen Sie sich nicht von Ihren Zweifeln Grenzen setzen. Die größte Blockade beim Gebet sind unsere kleinlichen Gedanken. Diese kleinlichen Gedanken, nutzt's was, bringt's was, hilft's was, taugt's was, bedeutet's was. Machen Sie es wie dieser Apostel. Lassen Sie mal Ihre Zweifel auf die Seite und lassen Sie sich ganz zaghaft ein. Lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf. Machen Sie es einfach so, dass Sie sich mal versuchen, Gott so groß vorzustellen, wie Sie nur können. Und dann machen Sie sich klar, Gott ist noch viel, viel größer als das, was ich mir vorstellen kann. Und dann sagen Sie die Dinge, die Ihnen auf dem Herzen liegen. Denn er ist Gott und er hat Möglichkeiten, von denen wir gar nichts ahnen. Er ist nicht gebunden an unsere Möglichkeiten, nicht mal an Raum und Zeit. Wenn jemand ein Wunder tun kann, dann ist es er. Deswegen erste Regel, bete ohne Grenzen. Die zweite Gebetsregel, bete mit dankbarem Herzen. Viele Menschen denken ja, Gebet ist nur was für Notsituationen. Es gibt ja diesen Spruch, ne, Not lehrt beten, obwohl das auch nicht so ganz stimmt. Aber die meisten sagen, Gebet ist dann wichtig, wenn es brennt, ja, wenn es ein Problem gibt, wenn es Schwierigkeiten gibt. Und dann ist es so, wenn wir dann schon mal beten, dann erwarten wir die ganz schnelle Erhörung, die ganz schnelle Reaktion, frei nach dem Motto, Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Wir leben ja in einer Zeit, in der alles augenblicklich in Echtzeit funktionieren muss. Ja, das geht ja schon so. Einkaufen, Parkplatz suchen, lange an der Schlange, an der Kasse stehen, nee. Da kann ich doch im Internet bestellen. Morgen kommt die Lieferung oder die bestellte Pizza, die kommt sogar in einer halben Stunde. Und beim Briefschreiben, das brauche ich ja auch nicht mehr, ja. Nach Amerika, eine Mail. Nach ein paar Minuten kommt die Antwort. Und dieses Verhalten, das übertragen wir dann oft auch aufs Gebet und sagen, ja, wir beten und jetzt muss sofort das geschehen. Und wir vergessen, dass Gott einen ganz anderen Zeitbegriff hat, weil bei ihm die Uhren anders laufen. Und das hat der Paulus ja dann auch erlebt. Der Paulus hat sicherlich auch gebetet, Herr, verhilf mir zu meinem Recht, dass ich hier unschuldig im Gefängnis sitze. Herr, hol mich raus. Wir wissen an einer anderen Stelle, da hat er mal gebetet, Herr, heile mich von dieser Krankheit. Hat es damals genannt, ein Pfahl im Fleisch, irgendwas, was ihn total behindert hat. Heile mich von dieser Behinderung. Und dann musste er lernen, dass Gott gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich habe einen anderen Plan, ich habe einen anderen Zeitplan. Und dann hat er Paulus noch was ganz Entscheidendes entdeckt. Er hat entscheidend entdeckt, dass es ist nicht nur das Gebet, ja nicht nur was ist für die Not, sondern eben auch, um Gott Danke zu sagen. So wie wir es in diesem Lied gesungen haben, Danke. Und der Paulus hat es so sehr verinnerlicht, dass er später, oder dass er eigentlich diese ganzen Briefe, die er geschrieben hat an verschiedene christliche Gemeinden, die Briefe fangen fast alle an mit Dank. Ich danke Gott alle Zeit. Für euch alle und so weiter. Im Gefängnis, wo er mal in Philippi da saß, da hat er sogar zusammen mit den Mitarbeitern angefangen, Lob- und Danklieder zu singen. Im Gefängnis. Er war öfters im Gefängnis. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein. So gibt es ein Lied im Gesangbuch. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Einen neuen Blick. Bei uns Christen sollte es nicht so sein, wie bei jenem Taxifahrer in Stuttgart. Als dieser Taxifahrer ein richtig hohes Trinkgeld bekommen hat vom Fahrgast, da hat er das wortlos eingesteckt. Und dann hat dieser Fahrgast gesagt, sagt man eigentlich in Stuttgart nicht Danke. Und da hat der Taxifahrer gesagt, das ist unterschiedlich. Manche sagen es, manche sagen es nicht. Als Christen sollten wir nicht zu denen gehören, die es nicht sagen, die es nicht sagen, sondern danken. Gott danken. Es gibt so viele Gründe, Danke zu sagen. Und Danke sagen hat nichts, zunächst mal gar nicht so viel zu tun mit unserer Gefühlslage. Weil viele denken ja, ich kann ja Gott nur wirklich danken, wenn ich mich so richtig toll fühle, wenn ich so richtig quasi die Welt umarmen könnte, dann könnte ich auch Gott umarmen. Aber beim Danken geht es um eine bewusste Entscheidung. Dass ich sage, ich will das nicht alles für selbstverständlich nehmen. Ich will ihm danken. Deswegen heißt im Psalm 50, wer Dank opfert. Opfer hat was mit, Opfer tut weh. Ja, wer Dank opfert, nicht wer Dank so hinwirft, so als Trinkgeld. Wer Dank opfert, der verherrlicht mich und ich werde ihm Gottes Heil zeigen lassen. Und deswegen, wer im Gebet mit Danksagung wacht, der kann zum Beispiel danken für den Wecker, der ihn morgens aus den Träumen reißt, weil es nämlich bedeutet, ich darf einen neuen Tag erleben mit Gott, eine neue Chance. Der kann danken für die quengelnden Kinder am Frühstückstisch, weil es bedeutet, die Familie hat eine Zukunftsperspektive. Der kann danken für den Wäscheberg, der zu bügeln ist, weil es bedeutet, ich habe verschiedene Kleidungsstücke zum Anziehen. Der kann sogar danken für die Unordnung nach dem Fest, das weggeräumt werden muss, weil es bedeutet, es gibt Gäste, es gab Gäste, es gab Freunde, die haben gefeiert. Er kann danken für den Teppich, der zu saugen ist, für die Fenster, die zu putzen sind, weil es bedeutet, ich habe ein Zuhause. Der kann sogar für die skandalösen Berichte in den Medien danken, weil es bedeutet, dass wir in einem Land leben, wo es Meinungsfreiheit gibt. Und er kann danken für die jugendlichen Musikteams im Gottesdienst, auch wenn vielleicht die Lieder ungewohnt sind, weil es bedeutet, dass am Sonntagmorgen junge Menschen hier im Gottesdienst bei uns sind. Deshalb bete mit dankbarem Herzen. Das ist das Zweite. Zweite Regel, bete mit dankbarem Herzen. Die dritte Regel, bete ausdauernd. In der Lutherbibel heißt es, seid beharrlich im Gebet. Beharrlich, das ist so ein Wort, das wir eigentlich so nicht mehr so benutzen. Was heißt beharrlich? Beharrlich ist quasi das Gegenteil von dem, wie wir heute modern leben, zu der modernen Lebenseinstellung. Viele Menschen bleiben ja nicht mehr lange an einem Ort. In einem bestimmten Beschäftigungsverhältnis. Es gibt Menschen, die wechseln ihre Arbeitsstelle alle 5 bis 7 Jahre. Manche wechseln da dabei auch gleich noch den Ehepartner. Und wenn junge Menschen abends, nachts unterwegs sind, dann besuchen die nicht nur eine Kneipe, nicht nur eine Disco, sondern dann geht's von einer Location, wie man sagt, zur anderen. Eines zu besuchen ist ja zu wenig. Der Wechsel, die Vielfalt. Die Veränderung, das ist es. Es ist aber etwas interessant. Es gibt einige Sozialwissenschaftler, die sagen, der Schlüssel zum beruflichen Erfolg ist heute nicht mehr in erster Linie Talent oder Intelligenz, sondern Beharrlichkeit. Das heißt, ich kann dranbleiben, ich halte durch, ich halte aus. Auch dann, wenn es mal schwierig wird. Das heißt, ich habe eine Frustrationstoleranz. Gerade wenn das schwierig ist. Beharrlich sein, dranbleiben, ausdauernd sein, um das geht's. Bete ausdauernd. Das gilt gerade fürs Gebet. Und deswegen der Martin Luther, der hat es so praktiziert. Er hat sich jeden Tag Zeit genommen fürs Gebet, ausdauernd, jeden Tag. Und hat gute Erfahrungen gemacht. Und viele von uns machen damit gute Erfahrungen. Und es ist so wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen. Es kommt mir jetzt nicht darauf an, wie lang das ist, ob das eine Viertelstunde ist, eine halbe Stunde, eine Stunde, jeder wie er das kann. Aber dass wir dranbleiben, ausdauernd, aushalten, auch wenn uns mal nicht zum Beten zumute ist. Und dann hat das Auswirkungen. Auswirkungen für uns, weil wenn wir ausdauernd beten, dann wird das unsere Beziehung zu Gott, zu Jesus festigen. Ja, unsere Beziehung zu Gott, die wird sich nicht festigen, wenn wir sozusagen alle paar Monate mal mit ihm reden, sondern wenn wir das tun, so wie auch mit Menschen, ausdauern. Das ist das Dritte, bete ausdauern. Und schließlich das Vierte, bete auch für andere. Es geht natürlich im Gebet nicht nur um uns selber, sondern eben auch um andere. Und das Interessante ist, dass der Apostel hier an die Gemeinde schreibt, betet auch für uns, und zwar, dass Gott eine Tür auftue für das Wort. Nun kann jeder nachvollziehen, dass der Paulus sagt, betet, dass sich die Tür auftut. Aber jeder hätte erwartet, betet, dass sich die Gefängnistür öffnet. Aber das betet, sagt er nicht. Nicht betet dafür, dass sich die Gefängnistür öffnet, sondern betet, dass sich die Tür öffnet, damit das Wort Gottes weitergesagt werden kann in der Gemeinde. Das ist das Erstaunliche. Und das war ihm ganz wichtig. Noch wichtiger wie seine persönliche Freiheit war für Paulus die Freiheit für das Wort Gottes, dass das Wort Gottes überall hin gesagt und gebracht wird. Ja, wir leben ja Gott sei Dank in einem Land, wo wir das tun dürfen, in aller Freiheit und Öffentlichkeit, wo es Religionsunterricht gibt in der Schule und wo wir das weitergeben können, im Gottesdienst und im Kindergarten und überall, wo wir das Wort Gottes weitergeben können. Und das sind diese Chancen. Und darum bete, dass sich die Tür öffnet, dass es Möglichkeiten gibt, das Wort Gottes weiterzugeben. Und jetzt haben wir heute Morgen 4 Kinder getauft. Beten wir für diese Kinder als Eltern, als Paten, als Großeltern, aber auch als Gemeinde, dass Gottes Segen diese Kinder begleitet und dass sie diese ganz persönliche Beziehung zu Jesus, dass die wächst, dass sie ein ganz persönliches Ja zu Jesus finden, ihm nachfolgen. Und der Paulus, der bittet um diese Fürbitte, weil er nämlich weiß, da braucht es Gottes Kraft, seinen Geist. Da braucht es die Fürbitte. Da nützt ihm nicht sein theologisches Wissen, da nützt ihm nicht seine geistlichen Erfahrungen, da nützt ihm nicht mal seine göttliche Berufung etwas, sondern es muss erbeten sein. Ohne Gebet, ohne Fürbitte geht gar nichts. Diejenigen, die am Donnerstag da waren, Treffpunkt Gebet, da hat es der Paul Rehberg gesagt. Er hat gesagt, Leute, hier sind wir im Zentrum der Gemeinde. Da, wo wir gemeinsam beten, dass das Evangelium weitergeht, dass sich Türen öffnen, da sind wir im Zentrum der Gemeinde. Deswegen ist so wichtig, das Gebet. Selber, aber auch in den Hauskreisen, Bibelkreisen, Frauenkreisen, wo auch immer, das Gebet in den Jungscharen. Und was dieses Gebet für Auswirkungen hat, das wird uns vieles verborgen sein. Das werden wir erst einmal sehen, wenn wir im Himmel sind. Dann werden wir sicher staunen. Da werden wir ganz groß staunen, was sich da alles getan hat auf Gebete hin. Und deswegen, liebe Gemeinde, dieser Sonntag Rogate, bete, der lädt uns ein. Erstens, bete ohne Grenzen. Lass die Zweifel mal auf die Seite. Bete ohne Grenzen. Bete mit dankbarem Herzen. Bete ausdauernd und bete auch für andere. Das Beten, das ist die große Chance unseres Lebens und Gottes Volk sagt dazu Amen.